du bist die erste Einzelne, die hier sitzt, und gleichzeitig bist du die schwerste für mich, die hier sitzt.
Jeder denkt sich, boah, ist das geil, da in Versailles vor dem Schloss zu reiten, und ich denke mir nur so, Gott, ich muss da jetzt reiten. Und 15.000 Menschen schauen mir live dabei zu. Jägerin zu sein ist viel leichter als die Gejagte zu sein. Dann war ich die Gejagte und das war ich halt verdammt lang. Da war es einfach nur wichtig, dass ich immer noch versuche, innerlich eine Jägerin zu bleiben, dass ich immer wieder neue Levels setze, dass ich immer wieder versuche, hey, ich kann nicht versuchen, genauso gut zu sein wie beim letzten Turnier, sondern ich muss irgendwie das neue Level wieder erreichen.
Du bist ungeschlagen erstmal, du gewinnst alles und irgendwann realisierst du, oh scheiße, eigentlich kann ich ab jetzt nur verlieren. Ne?
Es war für mich wie ein Kind, das plötzlich verloren gegangen ist, und die Pferde haben mich so getröstet, die haben das ja ganz genau gespürt, dass es mir schlecht geht. Und gleichzeitig habe ich halt dann auch realisiert, nach, ich glaube, das waren 1,5 Wochen oder so, dass das wie so ein grauer Schleier über unserem Hof hing in Aubenhausen, dass ich wusste, also wenn ich den anderen jetzt nicht die Erlaubnis gebe, sich wieder zu freuen, dann geht das halt auch so weiter. Gell? Also alle sind mit gesenkten Köpfen durch die Gegend gelaufen und keiner hat sich getraut zu lachen, und so musste ich auch vorangehen, und das war auch eine schöne Erfahrung, muss ich sagen, weil ich realisiert habe, dass beides geht. Ich darf traurig sein, ich darf auch noch jahrelang traurig sein, aber ich darf mich auch wieder freuen.
Weil du redest ja vor allen Dingen über Ängste, über Scheißmomente. Das trauen sich die meisten ja gar nicht.
Ich glaube, was wir am meisten bereuen in unserem Leben, wenn wir sterben, ist, was wir nicht probiert haben.
Herzlich willkommen da draußen zu meinem Podcast. Und in der jetzigen Folge begrüße ich Jessica von Bredow-Werndl. Vierfach Olympiasiegerin im Dressurreiten. Ich nenne es gern Doppel-Doppel-Olympiasiegerin. Sie hat zahlreiche Turniere gewonnen, national wie international. Sie ist eine Mutter von zwei tollen Kindern, hat einen prächtigen Ehemann, ist zeitgleich Unternehmerin und ist diejenige, die mit für mich am schwierigsten war, den Podcast aufzunehmen. Einfach weil ich schon sehr lange mit ihr arbeite, das sind jetzt bald 15 Jahre, weil wir so viel gemeinsam erlebt haben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Podcast genauso wird. Sehr emotional, sehr offen, sehr transparent, und ihr dürft euch alle freuen auf einen wirklich sehr emotionalen, tollen Podcast, an dem ihr sehr viel mitnehmen könnt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem Podcast wie ich selber und lasst euch genauso inspirieren, wie er auch mich inspiriert hat. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, liked und dafür sorgt, dass diese Podcasts in die Welt getragen werden. Liebe Jessie, schön, dass du da bist, hier in dem Raum, wo viele, viele Gespräche stattfinden sollen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zum Thema Persönlichkeiten, HSP, wie gehe ich damit um? Gleichzeitig, du bist die erste Einzelne, die hier sitzt, und gleichzeitig bist du die schwerste für mich, die hier sitzt. Warum? Du kannst dir wahrscheinlich denken, warum, wir kennen seit 15 Jahren, ne? Ich kenne so viele Geschichten, auch viele Internas und vieles, was passiert ist. Und zugleich bist du natürlich auch sehr offen in Podcasts. Das heißt, du hast schon so viel erzählt über dich. Und was ich auf keinen Fall will, dass du jetzt das 120. Mal über irgendeine Scheiße was erzählst. Also von daher ist es eine mega Herausforderung für mich, das so zu gestalten, dass wir beide Spaß miteinander haben. Ich weiß, du bist der eine, hey komm, lass uns hier huri kurz durchmachen, das Thema. Was ja auch ein HSP-Ding ist, wenn, dann machen wir es jetzt gescheit, zügig, schnell. Und dass wir möglichst viel den Zuhörern und den Leuten, die da zugucken, mitgeben können, was heißt es denn, HSP zu sein. Und sowohl, was es in positiver Hinsicht bringt und was es in negativer Hinsicht so mit sich bringt. Jessie, was mich schon immer mal interessiert hat, was wolltest du eigentlich werden als kleines Kind?
Hast du mich das noch nie gefragt?
Nein. Oder vielleicht habe ich es gefragt, aber ich weiß es gar nicht mehr. Aber was wolltest du denn werden so als kleines Kind?
Erst wollte ich Grundschullehrerin werden, dann wollte ich Kindergärtnerin werden, dann wollte ich Tierärztin werden und irgendwann wollte ich Profisportlerin, sprich Profireiterin werden.
Und wie bist du dazu gekommen, den Wunsch nach Profireiten?
Ich bin immer besser geworden in dem, was ich geliebt habe zu tun, nämlich mit Pferden zu arbeiten. Und das hat sich dann auch auf den Turnieren gezeigt, dass ich offensichtlich auch was richtig gemacht habe. Ich hatte auch Glück, coole Trainer an meiner Seite zu haben, die mich dahin geführt haben. Und irgendwann, wenn man dann sich plötzlich bei den Junioren so für so eine Europameisterschaft qualifiziert, liebäugelt man dann doch mit dem Gedanken, ob man das Hobby nicht irgendwann zum Beruf machen kann.
Wie hat denn dann dein Umfeld, deine Familie reagiert, als du gesagt hast, ich werde Profireiterin?
Das habe ich, glaube ich, nie wirklich ausgesprochen. Ich habe es einfach gemacht. Aber es war immer klar, es wird Abitur gemacht. Es war immer klar, es wird studiert. Es war immer klar, ich soll einen Beruf ausführen und ausüben nebenbei. Das habe ich auch gemacht. Bis vor ziemlich genau 15 Jahren, als wir uns kennengelernt haben. Ehe ich mich dann entschieden habe, jetzt mal all in zu gehen und wirklich zu schauen, hey, wie weit kann ich es denn eigentlich schaffen? Man muss dazu sagen, an dem Zeitpunkt war ich da, wo ich überlegt habe, den Profisport an den Nagel zu hängen, wo ich nicht mehr dran geglaubt habe, dass ich jemals erfolgreich sein kann.
Ja, du hattest mir so das Bild vermittelt, du auf dem Pferd sitzen, trainierend und gleichzeitig im Handy ein Business zu koordinieren.
Ich habe damals unser Fitnessstudio geleitet, hatte meine Ausbildung zur Ernährungstrainerin abgeschlossen, meinen Bachelor fertig und bin dann immer vormittags geritten und habe nachmittags bis 21, 22 Uhr abends das Studio geleitet. Und auf dem Pferd war ich im Gedanken beim Studio, im Studio war ich im Gedanken bei den Pferden und bin eigentlich keiner Rolle wirklich gerecht geworden. Und bin dann über Umwege zu dir gelangt. Jemand hat einfach für mich einen Termin bei dir ausgemacht und dann hast du mir zum Glück die richtigen Fragen gestellt. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich eine Reiterin bin und dass das meine große Leidenschaft ist. Und wir haben dann beide so ein Commitment getroffen. Also du hast mir geholfen, dass ich das mit mir selbst treffe, dass ich jetzt noch mal 4-5 Jahre all in gehe. So bis 30 haben wir das gedeckelt. Weil mit 30 kann ich auch noch in jedes andere Berufsfeld einsteigen, habe ich mir dann so vorgerechnet, wenn es mit der Profikarriere nicht klappt. Und dann habe ich es aber auch nicht mehr in Frage gestellt. Und dann, wie wir ja wissen, tun sich ja plötzlich Möglichkeiten auf und Türen gehen auf, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren, weil wir aber auch mutige Entscheidungen getroffen haben.
Das sind ja diese mutigen Entscheidungen, vor allem dem Herz zu folgen, ne? Weil es gibt ja viele, Thema HSPler, es gibt viele HSPler, die ja so geheime Wünsche haben, aber sich nie trauen würden, A, sie zu kommunizieren, B, überhaupt sich auf den Weg zu machen. Weil wenn man sagt, okay, wir haben es damals gesagt, okay, wir probieren es und Ziel war, Olympiasiegerin irgendwann zu werden.
Das hast du immer ausgesprochen und das habe ich nicht in meinen kühnsten Träumen gewagt auszusprechen, aber du hast es mir irgendwann so oft erzählt, dass ich es irgendwann auch geglaubt habe, dass es vielleicht doch sein kann, dass ich es irgendwie bis ganz nach oben schaffe. Aber für mich war erstmal das Ziel, dass ich Richtung Weltspitze kommen kann. Und Richtung Weltspitze war für mich zu den Top 5 Deutschlands erstmal zu gehören. Weil wenn du in Deutschland vorne mitmischst, dann mischst du in der Regel auch in der Welt vorne mit. Und das war so erstmal mein erklärtes Ziel.
Das war ja so immer die Idee. Ich habe ja dich immer zugetextet mit dem Thema Olympiasieg, weil ich immer das Gefühl habe, du hast was ganz Besonderes, habe ich dir auch immer gesagt. Ne? Und sag mal, was HSPler ja auch immer haben, ist ja so dieses, ich nehme mich selber gern zurück. Ich will eigentlich gar nicht so große Klappe haben oder sonst irgendwas, sondern nehme mich immer selber zurück. Und das war ja immer so am Anfang vielleicht auch ein Running Gag zu sagen, hey, Ziel ist Olympiasiegerin, schreib dir auf, warum bist du Olympiasiegerin?
Vielleicht das heißt, du hast mir ganz viele Aufgaben in der Hinsicht gegeben.
Ja, aber so dieses, wie war das denn für dich dann gefühlt, als du dann die ersten Schritte gegangen bist? Das ging ja am Anfang, wie du richtigerweise, die Tür auf. Aber was war das für ein Gefühl, als du auf einmal gemerkt hast, boah, ich habe verschiedene Dinge gar nicht mehr selber in der Hand? Trainer, Richter.
Das kam mir ja ein bisschen spät. Ja, was heißt, das kam eigentlich relativ schnell. Ja. Also mit dem Erfolg kommen ja immer mehr Menschen, die irgendwas mit dem Erfolg zu tun haben oder zu tun haben wollen. Und da warst du für mich schon so eine Leitplanke, die mir geholfen hat, wenn ich mal unsicher wurde, dass ich wirklich wieder meinen Weg finde. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wo du immer zu mir gesagt hast, ja, was sagt denn dein Gefühl? Und das war ja überhaupt die größte Challenge. Ja. Meine erste Aufgabe bei dir war ja, sei einfach Jessica, ja.
Hört sich so einfach.
Ja, was sagt denn mein Gefühl? Ja. Das Verrückte ist ja, dass wir, selbst wenn der Impuls kommt, fängt ja sofort unser Hirn an, drüber nachzudenken und dir zu erklären, warum das jetzt keine gute Idee ist. Weil unser System will uns ja vor möglichem Scheitern schützen. Das heißt, wenn der Impuls da ist, hey, mach mal das Freche oder probier mal das, erklärt dir ja dein Gehirn sofort, boah, nee, da kannst du auf die Schnauze fallen und da kannst du auf die Schnauze fallen und das kann schiefgehen und da kannst du eine Absage kriegen. Und so habe ich ja auch funktioniert. Und das mal zu üben, mal wirklich reinzuspüren, ja, hey, was sagt denn mein Gefühl eigentlich, war eigentlich so die wichtigste Übung am Anfang, als wir angefangen haben zu arbeiten, dass ich mal diese ganzen anderen Stimmen irgendwie mal stumm schalte und höre, ja, was fühle ich denn eigentlich? Und da hatte ich schon viele Challenges, ob es jetzt von Person XY war, du gehst jetzt auf dieses Turnier und mein Gefühl sagt, boah, nee, das Turnier fühlt sich gar nicht gut an, ich will auf dieses Turnier gehen. Und wenn dieser Plan nicht klappt, ja, dann habe ich halt Pech gehabt, aber ich bin so mutig und wage diesen Weg einzuschlagen.
War das auch, vor allen Dingen, weil du halt die Überzeugung oder auch die Challenge hattest, okay, das auch durchzusetzen? Zu sagen, okay, ich folge meinem Gefühl?
Schon, also ich wurde da schon auch ein bisschen ehrgeizig im mich selbst kennenlernen. Ich glaube, da bin ich auch eine ganz brave Schülerin gewesen, was das Coaching betrifft, weil ich wollte es wissen. Ich wollte wissen, wer ich bin, und auch wenn es extrem unangenehm war, habe ich immer öfter geübt, zu mir selbst zu stehen und Verantwortung für meine Entscheidungen zu übernehmen. Und das ist unangenehm. Es ist auch unangenehm, den Hörer in die Hand zu nehmen, um jemanden abzusagen oder zu jemandem Nein zu sagen. Und je öfter man das aber übt, also je öfter ich das geübt habe, desto einfacher wurde es. Weil je mehr ich gelernt habe, dass das keine Entscheidung gegen jemand anderen, sondern für mich und für meine Authentizität, für mein Ich Bin ist, desto einfacher ist es einfach.
Wichtig ist vielleicht nochmal einzuwerfen, es gibt ja so zwei Arten von diesem, was sagt dein Gefühl. Das eine ist, wenn es um Dinge sind, die im Außen sind, und das andere, was die Dinge sind, die mit dir selber zu tun haben. Und im Außen hast du ja immer das Gefühl gehabt, aber am Anfang auch nicht getraut, und das ist ja so ein Trainingseffekt, dass das erste Gefühl eigentlich oder dein Gefühl einfach auch richtig ist. Schwierig ist natürlich mit dir selber, weil du ja auch heute immer noch zweifelst und dich hinterfragst und so, ne? Und das ist einfach wichtig zu verstehen, dass dieses Bauchgefühl der Lerneffekt ist, im Außen dem Impuls zu vertrauen, passt es nicht, aber gleichzeitig auch zu lernen, zu akzeptieren, dass du halt den Selbstzweifel trotzdem hast, ne?
Wir voll, habe ich immer.
Genau, und dass es einfach auch so normal ist. Ich meine, ich bin selber Heißpeler, also ich zweifle immer an mir, aber an dem, was ich tue mit anderen, was ich da fühle, zweifle ich eben nicht. Und das ist eben das auch wichtig zu differenzieren, weil viele schmeißen das dann halt in einen Pott rein, gell? Und denken, boah, ich darf keine Zweifel an mir haben und nicht, aber Heißpeler sind halt Vollgaszweifler, ne?
Und das ist das, was uns wahrscheinlich auch so antreibt, weil ich glaube, wenn wir uns in allem so sicher wären, dann würden wir uns nicht so weiterentwickeln. Also ich glaube, das ist ja auch wieder eine Stärke. Wenn
daraus entwickelt sich eine Stärke. Oder andersrum, das ist part of the deal. Ich kann mich erinnern, wo du auf dem Weg nach oben, also du hast ja nachts dann, wenn du nicht geschlafen hast oder abends nicht einschlafen konntest, du hast ja immer die Ritte der anderen angeschaut.
Ja, und dann mich verglichen und genau. Hab geschaut, was noch alles fehlt.
Genau.
Und das hast mit du der ja, Nummer eins.
Und das hast du ja gemacht bis zum Abwinken. Ne? Das, ja. Da warst du ja irgendwo wie so beseelt und klar. Und die Zweifel sind natürlich genau das, was sich da antreiben. Aber wieder Thema Olympia. Ne? Ich bin ja immer der Running Gag und sage, okay, Ziel muss ja sein, Triple-Double. Und dann kriegst du ja immer schon eine Hochfrisur und sagst, ja, Moment.
Und mein Motto ist immer klar verhalten und gut genau. Halten. Und im Moment bin ich verdammt weit entfernt davon. Ich bin in der Weltrangliste nicht mal gelistet. Mein Nummer 1 Pferd ist gestorben. Und jetzt habe ich zum Glück andere tolle Pferde, mit denen ich arbeite, wo ich mich jetzt da wieder an die Weltspitze zurückarbeiten will. Aber ich glaube, ich war noch nie jemand von großen Worten. Ich will einfach immer meinen Job gut machen, die Klappe halten. Und das heißt nicht, dass ich nicht groß träume. Also ich.
Das ist ja auch so ein HSP-Thema. HSPler wollen ja gern schon bekannt sein. Also damit kann ich was bewegen, aber nicht berühmt.
Und da haben wir oft drüber geredet die letzten Jahre.
Ja,
weil zwischen bekannt sein und berühmt sein, ja.
Ja. Fühlt sich für dich auch so an. Bekannt sein ist ja gut, weil du bist ja engagierst dich für Tierschutz und so. Ne? Und berühmt sein ist, du musst halt irgendwo in jede Kamera dein Gesicht reinhalten. Ne? Irgendwo, jeder will was von dir, jeder bewertet dich, jeder.
Wettkampf, ja, da kommst du eh nicht drum rum, sobald du auf Social Media bist.
Da kommen wir auch noch dazu.
Da bist du automatisch bewertet.
Da kommt noch. Aber wie war das denn für dich damals, The Way Back, dieses Thema Hilflosigkeit, ausgeliefert sein, anderen Institutionen und vor allen Dingen, was ich mir unheimlich schwer vorstelle, einem Richter oder Richtern ausgeliefert zu sein, weil es ist ja nicht so, dass sie sagen, oh Jesse, komm, du kriegst jetzt hohe Noten. Ne?
da habe ich, glaube ich, relativ schnell einen guten Weg gefunden, dass ich mir einfach immer wieder gesagt habe, das Einzige, was du beeinflussen kannst, bist du selbst, deine Leistung. Und da war ich zum Glück, und bin ich es auch heute noch, kritisch genug, dass ich immer wieder, selbst wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Noten gekriegt, ja, dann schaue ich halt, wo habe ich sie liegen lassen. Ich analysiere die Protokolle, im Zweifel gehe ich auch konkret auf die Menschen zu und frage, ich verstehe es nicht, bitte erklären Sie es mir oder erklär es mir, was habe ich da falsch gemacht? Und ich glaube, da ist es super wichtig, dass man nie in diese Opferrolle kommt, sondern immer wieder weiß, wie powerful man ist, dass man nicht ausgeliefert ist, dass man aktiv was dafür tun kann, dass man sich weiterentwickelt. Und das habe ich ziemlich früh verstanden, zum Glück.
Aber es war schon immer eine große Herausforderung zu sagen, jetzt ruft man den Richter noch an und fragt mal.
Einen Richter habe ich nie angerufen. Aber ich habe mit Offiziellen drüber gesprochen.
Ja, okay, ich bin da so ein bisschen.
Wenn da irgendwelche Themen waren. Oder mit Trainern auch bis ins Detail analysiert. Und ich auch selbst, ich habe, wenn ich Ritte gehabt habe, ich schaue es mir unmittelbar danach an, ich schaue es mir am Abend an, ich schaue es mir am nächsten Tag an, ich schaue es mir nach einer Woche wieder an und ich finde immer wieder Sachen, die ich besser machen kann. Und solange ich in diesem Entwicklungsmodus bin, bin ich ziemlich stark. Also dann kann ich ja gar nicht verhindern, dass ich mich weiterentwickle.
Dieser Entwicklungsmodus würde ich vielleicht so ein bisschen sinnvolle Challenges kreieren. Deine Challenge ist ja immer besser zu werden und möglichst auch die Beste der Welt zu werden, weil wenn du es einmal warst, willst du es ja auch wieder werden. Ne?
Ja, aber einmal das zu sein und dann zu bleiben, ist noch viel schwieriger, als überhaupt dahin zu kommen. Wobei jetzt gerade in meiner Situation denke ich mir auch, boah, das ist so weit weg und gleichzeitig weiß ich, ich war da schon mal, das heißt, ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass ich es wieder schaffe. Aber dann oben zu bleiben, wenn du dann im Verteidigungsmodus bist und irgendwie versuchst, das, was du erschaffen hast, zu halten, dann hast du schon verloren. Also da auch, da habe ich ja auch immer wieder diesen Entwicklungsmodus gespürt und dieses Feintunen und das kann ich noch verbessern und das kann ich noch verbessern. Ich glaube, das war die einzige Chance, da oben zu bleiben.
Interessant, lass uns mal nochmal zurückblicken. Du warst 3 Jahre lang ungeschlagen, international. Und da waren ja viele, ab und zu auch mal so Wettkämpfe, die dann so haarscharf gerade noch so gereicht haben. Wie war das denn für dich so? Weil am Anfang ist ja toll, ne? Du bist ungeschlagen erstmal, du gewinnst alles und irgendwann realisierst du, oh scheiße, eigentlich kann ich ja ab jetzt nur verlieren, ne?
Ja.
Weil das kommt ja auch um die Ecke, ne?
Ja, das war, ich habe mir dann immer eingeredet, dafür hast du gearbeitet. Das ist voll das Luxusproblem, das du jetzt hast, aber gleichzeitig dachte ich mir, Jägerin zu sein ist viel leichter als die Gejagte zu sein. Und dann war ich die Gejagte und das war ich halt verdammt lang. Da war es einfach nur wichtig, dass ich immer noch versuche, innerlich eine Jägerin zu bleiben, dass ich immer wieder neue Levels setze, dass ich immer wieder versuche, hey, ich kann nicht versuchen, genauso gut zu sein wie beim letzten Turnier, sondern ich muss irgendwie das neue Level wieder erreichen, um das auch halten zu können.
Ich glaube, interessant war, du hast trotzdem immer noch an dir gezweifelt, obwohl du immer ungeschlagen bist. Ne?
Ja, und deswegen hat mich das auch so wahnsinnig genervt, kann ich wirklich sagen, wenn Leute zu mir gesagt haben, weil ich halt so viel gewonnen habe, ja, du gewinnst ja eh. Ich habe so einen Hals gekriegt, weil die überhaupt nicht verstehen und die meinen das ja total nett, aber das ist respektlos. Das ist respektlos vor meiner Leistung, vor dem, was ich da erschaffe, dass ich es schaffe, schon das dritte Pferd in Folge ohne eine einzigen Verletzung durch den Spitzensport zu bringen, dass ich unverletzt geblieben bin, dass ich überhaupt diese Erfolge so auf dem Niveau wiederholen kann, braucht ja unglaublich viel. Das brauche ich dir nicht erzählen. Du arbeitest mit so vielen Persönlichkeiten und Spitzensportlern zusammen. Aber das ist alles andere als selbstverständlich.
Ja, ist so.
Aber wenn das dann so selbstverständlich genommen wird, dann das...
Was macht das in dem Moment mit dir?
Das so nervt gefühlsmäßig. Mich.
Aber, und was steckt denn so dieses... Was ist denn dieses Nerven?
Ich weiß nicht, ob es mangelnde Anerkennung ist von dem, was geleistet wird oder ob es mich einfach nur getriggert hat, weil ich es gerne auch wirklich so leicht hätte, wie es rüberkommt und es einfach nicht so leicht war, weil es einfach anstrengend ist. Deswegen war dieses Jahr nach Paris, wo ich auch mich entschieden habe, der Lehrer in den Ruhestand zu schicken, meine Tanzpartnerin, für mich wichtig, dass ich einmal aus diesem Hamsterrad höher, schneller, weiter aussteige und realisiere, dass Entschuldigung für den Ausdruck, dass ich nicht so turniergeil bin eigentlich. Bin gar nicht so scharf drauf, immer gemessen zu werden. Der eigentliche Reiz an den Turnieren ist ja nur, wo stehe ich, was kann ich verbessern? Einfach dieser ehrliche Blick in den Spiegel. Aber wenn dieses Turnier groß ist und zum Beispiel bei Olympia, ist der Druck auch dementsprechend groß und dann will ich da auch gar nicht sein. Jeder denkt sich, boah, ist das geil, da in Versailles vor dem Schloss zu reiten, und ich denke mir nur so, Gott, ich muss da jetzt reiten, und 15.000 Menschen schauen mir live dabei zu, die anderen hinter dem Bildschirm Millionen. Das ist gar nicht so geil, wie man das denkt, und es soll jetzt nicht undankbar rüberkommen, weil ich bin verdammt dankbar, dass ich das erleben darf, aber es ist einfach auch eine riesige Challenge immer wieder. Und
wie hältst du das denn aus?
Indem ich nett zu mir geworden bin. Ich war früher überhaupt nicht nett zu mir. Ich habe mich nur gepusht, 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 bis ich krank geworden bin, wieder gepusht, bis ich krank geworden bin. Also krank meine ich jetzt eine Erkältung oder Fieber oder irgendwas. Und da hat mir ein Typ, der heißt Holger, auch immer mal wieder ganz nett Hinweise gegeben, dass ich eine Grenzgängerin bin und dass ich aufpassen muss, bevor mein Körper mir den Hebel reinschiebt. Und mittlerweile kann ich mich selbst in den Arm nehmen und sage einfach, hey, es ist gut so. Es muss nicht perfekt sein, du bist genau richtig so, wie du bist. Mehr als dein Bestes geben kannst du nicht. Und dieses, dass es mir auch einfach mal nicht gut geht, dann auch einfach so anzunehmen und nicht wegzudrücken.
War schwer am Anfang.
Sehr schwer, weil ich es nicht wahrhaben wollte, dass es so ist.
Und man hat auch schlecht Kontrolle drüber, wenn es dir scheiße geht. Weil eigentlich wollen wir gar nicht, dass uns scheiße geht, aber irgendwie gehört es dazu, ne?
Ja.
Du bist ja auch so außerhalb vom, oder eigentlich in Anführungszeichen, bist du ja sehr ungeduldige Person. Also so, das muss ja alles schnell gehen und zack, zack und hintereinander und alles drum und dran. Was ist denn der Pendant, der dich dann trotzdem immer wieder am Überleben, in Anführungszeichen, am Leben hält?
Die Pferde, da bin ich sehr geduldig. Und diese Geduld zelebriere ich richtig bei den Pferden.
Oh, erzähl mal, was heißt zelebrieren?
Ja, weil ich einfach weiß, dass eine Ausbildung von einem Pferd 4 bis 8 Jahre dauert. Und dann ist es irgendwie auch nicht vorbei. Dann geht es ja auch weiter. 6 bis 8 Jahre. Und wenn du glaubst bei einem Pferd, dass es was verstanden hat, dass es verinnerlicht ist, beweist dir das Pferd am nächsten Tag, dass es nicht so ist. Und du kannst gar nicht abgehoben sein, wenn du mit Tieren arbeitest, wenn du mit Pferden arbeitest, weil die dich so dermaßen spiegeln.
Weißt du, Jesse, ich kenne mich ja nicht vom Pferd nicht so aus. Ne? Ich weiß nur, dass du sehr komplexe Pferde hast. Und wie schaffst du das, dass du so komplexe Pferde auf deine Seite kriegst?
Das mache ich, glaube ich, durch mein übermäßiges Gefühl, das ich für Tiere oder Menschen oder einfach in mir habe. Und durch die Geduld und die Liebe, die ich denen entgegenbringe. Und dieses Bedingungslose, sich dem Pferd auf einer Seelenebene, auf Augenhöhe zu begegnen, dauert bei manchen Pferden wirklich länger, dass es wirklich checkt, okay, die meint's ernst. Also im positivsten Sinne, die will wirklich, die interessiert sich wirklich für mich als Wesen, dass ich das dann auch übersetzen kann in diesen Tanz, den wir gemeinsam haben. Und das eine ist ja das Technische, das Optimieren, aber für mich ist es nur vollkommen, wenn ich es schaffe, die Pferde so für das, was wir tun, zu begeistern und für mich zu begeistern, dass die so Bock haben darauf, dass das auch der Zuschauer hinterm Bildschirm fühlen kann. Und ich weiß, dass mir das mit der Dalera gelungen ist, und das ist mein Maßstab mit all den Tieren, mit denen ich arbeite, mit den Pferden, dass ich das wieder schaffe. Und dann kriege ich natürlich Pferde wie den Diallo, der leider nicht mehr bei mir ist, der sich unfassbar schnell auf mich eingelassen hat und sein Herz quasi nach ein paar Monaten, wir hatten ein paar Rückschläge, aber der hat einfach gesagt, okay, das passt mit uns und ich habe da Bock drauf und ich vertraue dir. Hingegen zu einer Kismet, die ich jetzt gerade fürs zur Weltspitze bringen möchte, die einfach 1,5 Jahre gefühlt gebraucht hat, um sich zu entspannen, um zu verstehen, dass ich es ernst meine und um ihr Herz langsam jetzt mehr und mehr zu öffnen. Und jetzt fängt es an, sich so anzufühlen, wie ich es brauche. Und zu Hause habe ich das Gefühl schon sehr oft, sehr lange, und am Turnier habe ich es phasenweise schon.
Dieses Erlebnis mit Diallo, ne? Ich meine, im Endeffekt ist ja so, du bist ja jemand, der sehr fröhlich und sehr, sehr gut drauf immer durchs Leben geht, und dann sagt dir auf einmal so ein Pferd, okay, gibt auch andere Seite. Aber auch da, du hast ja schon brutal früh gefühlt, irgendwas stimmt da nicht, ne?
Bei ihm?
Bei Diallo, wo du kamst ja vom Urlaub, ne?
Ach so, ja, aber das, das habe ich, gut, da habe ich die Erste, die es verstanden hat, aber der konnte, der hat einfach neurologische Ausfälle dann gehabt, weil der eine Seite
nicht
so richtig ansteuern konnte. Im Nachhinein wussten wir, dass er eine langsame Blutung im Kleinhirn hatte, die von irgendeinem Gefäß kam, das gerissen ist, ohne irgendeine Einwirkung von außen. Er hat sich weder den Kopf angeschlagen noch sonst wo. Und ja, das war ein ziemlich heftiger, schmerzvoller Prozess, der über 30 Stunden ging, weil wir erst nicht wussten, was es war und eigentlich gehofft haben, dass es irgendein Virus ist, den wir auch mit Infusionen und den richtigen Medikamenten auch wieder aus dem Körper rausbekommen, wenn wir gegen die Zeit arbeiten. Aber das hat nicht funktioniert, weil wir machtlos waren.
Ich glaube, eines der schlimmsten Momente für HSP ist ja grundsätzlich immer dieses Machtlossein und sich machtlos fühlen. Ne?
Ja, das habe ich da.
Da heule ich gleich mit.
Das war schlimm, weil er wollte ja auch nicht gehen. Und er wusste ja auch nicht, was mit seinem Körper passiert. Er konnte ja einfach nicht mehr diese linke Seite ansteuern und irgendwann hat er dann halt zum Glück losgelassen und ich habe ihn ja dann auch erlösen dürfen müssen. Aber mit dem Verlust habe ich einfach nicht gerechnet, weil diese Kurve ging so steil nach oben, gerade mit uns. Wir haben uns kennengelernt, er hat sich voll auf mich eingelassen. Ich habe ein paar technische Fehler gemacht, daraufhin hat er ein paar Faxen gemacht am Turnier. Das war halt auch so ein lustiges Pferd. Er hat halt immer klar kommuniziert. Und dann gab es auch mal Übersprungshandlungen und dann haben wir uns 3 Monate zurückgezogen, haben zu Hause trainiert, waren vor allen Dingen im Wald und haben einfach eine geile Zeit gehabt, haben viel Konditionstraining gemacht. Und dann sind wir zurückgekommen und haben alles gewonnen bis dahin. Und waren wieder in den Top 10 der Welt und dann kam das plötzlich.
Inwiefern war das sicherlich auch für deine Entwicklung wichtig, dieser Moment?
Weiß ich nicht mehr. Doch, weiß ich. Also wenn ich jetzt zurückblicke auf die Zeit mit dem Diallo, ich meine, der Lehrer hat es mir jetzt auch nicht super schwer gemacht, aber ich habe das erste Mal gefühlt, wie leicht es auch sein darf. Und wie schnell es gehen darf. Und dass es nicht alles immer lange und hart sein muss.
Also ich kram mal einen Taschenbuch für dich raus.
Und gleichzeitig ist das Leben einfach so unselbstverständlich. Und gleichzeitig hat er mich auch daran erinnert, es war ja letztes Jahr mein Trainer, der gestorben ist. Dieses Jahr mein Tanzpartner, sozusagen das Pferd. Er erinnert mich auch daran, dass ich noch am Leben bin. Und dass ich vielleicht auch noch länger Zeit habe, was zu bewirken und dass ich verdammt nochmal die Zeit nutzen darf und ein geiles Leben haben darf. Und das hat er mir ja vorgelebt. Der war so lustig. Ich habe ihn gesehen und ich habe mich immer gefreut. Jetzt musst du ein bisschen reden.
Also erstmal auch vielen Dank, dass du uns mit uns das alles teilst, weil am Ende des Tages Diallo kam, ich kann mich erinnern, so nach Olympia haben wir gesagt, so mach mal Pause, du musst da mal aus dem ganzen Ding da raus und so. Nicht? Und dann kam Kiss und es war ja schon ein medialer Aufschrei dann damals, weil jeder wollte dieses Pferd haben, ne? Du hast es bekommen.
Ich weiß nicht, ob das jeder wollte.
Also wenn man was so hört, haben alle drauf geboten und letztendlich hast du dann mit...
Ja, der wollte, dass es zu mir kommt, der Besitzer, genau. Ja.
Und er hat ja auch gefühlt, dass du eben der Richtige bist und du hast ja selber gemacht, boah, das ist schon, alle Welt auch guckt auf dich, weil alle wollten haben, alle kennen dieses Pferd, wissen, okay, da ist ein Monster.
Du musst dazu sagen, weil sie in der kleinen Tour, also noch nicht im Grand Prix Sport, war sie noch nicht, mit der vorigen Reiterin in Aachen schon mal eine echt, also zwei echt tolle Prüfungen hatte und daher kannte man das Pferd. Ja. Und was ich noch zu Diallo sagen wollte, das war so verrückt, weil Kismet kam zuerst in mein Leben nach den Olympischen Spielen als Nachwuchshoffnung, die Nachwuchshoffnung. Und dann hatte ich im Februar mit ihr so ein Test-of-Choice-Turnier Und da habe ich halt gemerkt, dass wir noch ganz weit davon entfernt sind, dass sie mir vertraut und dass da noch sehr viel, ja, Bindungsarbeit, muss ich sagen, nicht Arbeit, sondern Bindungs- und Vertrauensarbeit auf uns wartet, bevor wir wirklich auf internationale Turniere gehen können. Und 2 Wochen später stand plötzlich Diallo bei mir am Hof. Da hat die Annette, die Besitzerin, uns gefragt, ob wir ihn in Beritt nehmen können. Entweder ist er quasi gut für uns oder wir verkaufen ihn gemeinsam, war damals der Deal. Und ich habe mich einfach total schnell in dieses Pferd verliebt. Und er kam halt genau zu der Zeit, wo die Kiss diesen Schatten gebraucht hat, wo einfach die Aufmerksamkeit abgelenkt wurde, dass sie einfach die Zeit bekommt, die sie gebraucht hat oder die wir zusammen als Team gebraucht haben. Und genauso schnell, wie er in mein Leben kam, war er einfach wieder weg. Und das Verrückte ist, dass jetzt die Kiss, so nenne ich die Kiss mit, offensichtlich so weit ist.
Wenn man es jetzt von außen gefühlt sagen, vielleicht war es aber auch der Tod von Diallo oder der Verlust von Diallo, vielleicht auch der Door-Opener zwischen dir und Kiss.
Vielleicht. Also.
So diese Öffnung, dass das irgendwie so diese Öffnung auch, weil so, ich habe immer Kiss so als verschlossen wahrgenommen, so ein bisschen so in sich.
Ja, die ist gar nicht mehr verschlossen.
Jetzt nicht mehr, aber die war damals so irgendwie das stimmt so. Schon. So ne? Und als ich dann so Kiss danach gesehen habe, ne? Also habe ich das Gefühl gehabt, boah, da ist was frei geworden.
Ja, sie steht jetzt.
Anders
in der Pole Position, ja, sage ich jetzt mal, ja. Und das spürt sie auch.
Ja. Und dass im Endeffekt über den Schmerz, den du sicherlich bei ihr auch was, oder bei euch beiden sich irgendwas getan hat, dass sie so auch irgendwie sich öffnen konnte. Ne?
Die Pferde haben alle den Schmerz extrem mit mir getragen. Also das war ja auch eine schwierige Situation, weil mir da dann, also erstmal habe ich ja unfassbar gelitten. Ich habe so einen Schmerz in meinem Leben noch nie gespürt, zum Glück. Es war für mich wie ein Kind, das plötzlich verloren gegangen ist. Und die Pferde haben mich so getröstet. Die haben das ja ganz genau gespürt, dass es mir schlecht geht. Und gleichzeitig habe ich halt dann auch realisiert, nach, ich glaube, das waren 1,5 Wochen oder so, dass das wie so ein grauer Schleier über unserem Hof hing in Aubenhausen, dass ich wusste, also wenn ich den anderen jetzt nicht die Erlaubnis gebe, sich wieder zu freuen, dann geht das halt auch so weiter, gell? Also alle sind mit gesenkten Köpfen durch die Gegend gelaufen und keiner hat sich getraut zu lachen. Und so musste ich auch vorangehen. Und das war auch eine schöne Erfahrung, muss ich sagen, weil ich realisiert habe, dass beides geht. Ich darf traurig sein, ich darf auch noch jahrelang traurig sein, aber ich darf mich auch wieder freuen. Und das war so eine heilsame Erkenntnis, mir die Erlaubnis geben zu dürfen und damit den Pferden, damit den ganzen Mitarbeitern, sich wieder des Lebens zu erfreuen. Und ich glaube, das ist so ein krasser Shift, den viele Menschen sich nicht erlauben, wenn die in so einer Trauer stecken, weil sie einen geliebten Menschen oder ein geliebtes Tier verloren haben. Und ich bin so dankbar, dass ich das realisiert habe, dass ich das in der Hand habe.
Das ist was Wichtiges, dass diese Trauer, ich kann mich erinnern, Michael Schumacher, seine Mutter ist damals gestorben und er hat einen Tag später Monza gewonnen und sein Bruder wurde Dritter. Ne? Also ich glaube es nicht, dass der in dem Auto saß und jetzt nur gefeiert hat, ne? Sondern im Endeffekt, er hat einen Verlust gehabt, war mit Sicherheit auch emotional und hat halt trotzdem, auch als Paradox-Ding, seinen Spaß gehabt, in dem Auto zu sitzen und das auch zu genießen.
Er war fokussiert.
Genau.
Ich weiß nicht, ob er es genossen hat, aber er wusste, aber was er Spaß zu tun hatte.
Genau, also, weil jetzt musst du auch Spaß machen. Das ist ja wie du hast ja den Trauer und alle denken, boah, jetzt bin ich traurig, jetzt darf ich gar nichts mehr machen und kann nur noch zu Hause rumsitzen. Ne? Und du bist ja trotz der Trauer ja auch wieder auf Kiss drauf, auf die anderen Pferde drauf.
Ich habe ein paar Tage gebraucht. Ich konnte auch nicht in den Stall gehen und ich konnte keine Menschen sehen.
Und ich hatte sie auch zerlegt und es war auch ganz gut so.
Ja, aber ich konnte auch niemanden sehen, außer die Tiere. Ja. Und die Dalera ist sowieso mein Krafttier. Die hat mich immer aufgemuntert.
Ja. Ja. Aber das ist ja eine wichtige Botschaft, einfach zu sagen, hey, auch wenn es mir scheiße geht, kann ich trotzdem feiern, Spaß haben, was tun.
Darf ich mir diese Fröhlichkeit erlauben? Ja?
Genau. Beides darf da sein. Und es ist ja ein Lernprozess, dass man das erstmal erkennt, und dann aber auch zulässt oder zulassen kann und darf.
Beides.
Aber was ich vorher schon die ganze Zeit fragen wollte, da sind wir auf Dialog gekommen, hast du das Gefühl, du kannst mit Pferden reden? Also das, was wir halt nicht reden, wir reden.
Nein,
reden,
ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, die Pferde und ich, vor allen Dingen, je länger wir miteinander arbeiten, desto mehr können wir nonverbal auf unserer Ebene kommunizieren. Also ich habe schon das Gefühl, wenn ich lange mit einem Pferd zusammenarbeite, lange meine ich jetzt mal mehrere Monate oder ein, zwei Jahre, dass wir so kommunizieren können, dass ich über meine Körpersprache und über meine Worte rankomme an sie.
Also über deine speziellen Worte mit ihr, mit den Pferden.
Aber ich rede jetzt nicht pferdisch.
Ja, das war.
Nein, aber ja, doch, habe ich schon das Gefühl.
Mhm. Kann man das lernen?
Wir kommunizieren in Energie und wir alle sind Energie.
Kann man das lernen? Kann das jeder lernen? Oder ist es auch so?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass ich halt eine besondere Gabe habe, genauso wie andere Sachen besser können, glaube ich, habe ich einen guten Zugang zu dieser Energie.
Glaubst
aber
du?
Ich glaube, dass es lernbar ist. Deswegen gibt es ja auch so viel pferdegestütztes Coaching. Auch weil die Pferde uns spiegeln und die spiegeln ja auch unsere Energie.
Was brauchst du, um es zu wissen?
Ich weiß es.
Ist schwer auszudrücken, ne? Weil das dann so absolut rüberkommt. Das hört sich ja wieder zum Thema, sich selbst zurücknehmen.
Coacht mich gerade hier in deinem Podcast.
Nein, ich wollte nur noch mal die Brücke bauen, weil ich habe ja viel mit so Menschen zu tun und da können jetzt eine Jessie, Maria, Peter, Petra und weiß Gott alle da. Und ich ertappe mich ja selber oft dabei. Also ist was völlig Normales und ich finde es wichtig, so zu lernen, eben dieses als absolut auch auszudrücken. Thema Selbstwert trainieren.
Ja, ich weiß, dass ich es kann.
Weißt, und damit hilfst du ja oder helfen wir ja auch anderen zu lernen, dazu zu stehen, das, was sie halt können. Weil es sind alles Zweifel irgendwo. Ne?
Ja.
Wie fühlst du dich jetzt so, wenn du da drüber redest, über diese ganze Gefühlswelt?
Frei, weil ich auch weiß, dass es okay ist. Ich hätte früher das bestimmt sensationell gut unterdrücken können.
Das ist wohl wahr.
Das kann und will ich auch gar nicht mehr so. Also alles, was ich will im Leben, ist echt sein. Und ich glaube, dass diese Echtheit am Ende das ist, was den Menschen auch am meisten hilft, weil wir alle wollen einfach nur wir selbst sein. Und nobody is perfect. Und perfekt sein ist total langweilig.
Das ist richtig.
Und anstrengend.
Inwiefern ist es dann für dich auch schwierig? Ich meine, du bedienst ja Social Media, nicht? Weil es auch irgendwo wichtig ist und Teil deines Berufs ist, wenn dann so Hater kommen und Bilder da posten, wo du scheiße aussiehst aus dem Pferd. Oder
ich glaube, da haben wir das erste Mal drüber geredet, wir beide. Da war ich noch gar nicht bekannt, noch keine Olympiasiegerin. Da gab es schon die ersten Momentaufnahmen, sprich Bilder, die einfach nicht so cool waren. Und da hast du zu mir gesagt, je erfolgreicher du wirst, desto mehr finden dich toll, aber gleichzeitig prozentual steigt die Zahl auch derer, die dich nicht aushalten. Also die halten mein Sein nicht aus, mein Erfolg nicht aus. Und das ist natürlich nicht mein Problem. Wäre ich nicht so hochsensibel, würde es mir auch am Arsch vorbeigehen. Es geht mir leider nicht ganz am Arsch vorbei. Deswegen hat es mich schon beschäftigt auch, aber ich kann immer besser damit umgehen, weil ich weiß, was Paul über Peter sagt, sagt viel mehr über Paul als über Peter. Und ich weiß, dass die Menschen, die am größten haten, eine riesige Verletzung in sich tragen. Weil würdest du und ich, selbst wenn wir irgendwas nicht cool finden auf Social Media, irgendeinen Dreck drunter schreiben?
Niemals.
Niemals. Also wissen wir auch, welche Art von Menschen das machen, weil sie glauben, dass sie sich dadurch besser fühlen. Und dann empfinde ich ehrlich gesagt schon wieder Mitleid für die Menschen. Und ich schütze mich insofern, dass ich manche ganz komischen Leute ehrlich gesagt blockiere, weil dann sehe ich auch denen ihren Schmarrn nicht.
Was ja richtig ist.
Und ich konsumiere möglichst wenig Social Media. Also ich kriege das gar nicht so mit, wenn die hinter meinem Rücken über mich öffentlich reden. Und was mich auch beruhigt hat, ich habe dazu tatsächlich mal die AI gefragt.
Okay.
Es ist überall, wo Erfolg ist. Gibt's Hass. Es hat nichts mit unserem Sport zu tun, es hat nichts mit unschönen oder nicht schönen Bildern zu tun. Ob eine J-Lo Falten hat an den Oberschenkeln oder nicht, es ist doch völlig egal. Es gibt einfach Menschen, die regen sich drüber auf. Das ist einfach was, worüber ich mir gar keine Gedanken mache, weil ich so damit beschäftigt bin, meine eigenen Sachen unter Kontrolle zu haben und mein Leben zu sortieren. Da würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Deswegen habe ich einen Weg gefunden, mich emotional zu schützen, indem ich es erstens weniger konsumiere, zweitens, ich schaue am Abend in den Spiegel und weiß, wer ich bin und was ich geleistet habe und dass ich mein Bestes gebe und wie ich es mache. Und zweitens, dass ich, habe ich schon gesagt, zweitens.
Wollte gerade sagen, kommt drittens.
Drittens. Drittens, dass ich einfach, das habe ich eigentlich auch vorhin schon gesagt, es nicht konsumiere und mich möglichst davor schütze. Das reale Leben findet nicht online statt.
Das ist richtig. Lass uns nochmal zu dem Thema Grenzgängertum, weil du hast es ja selber gesagt. Was bedeutet für dich Grenzgängertum?
Es hat ja auch Vorteile, Grenzgänger zu sein, weil sonst würdest du auch deine eigenen Grenzen nicht verschieben können. Es hat nur bei mir den Nachteil, dass ich manchmal meine körperlichen Ressourcen überschätze und dabei in einen Bereich kommen kann, der too much ist, wo ich dann selber die Notbremse ziehe oder mein Körper die Notbremse. Ich will mir ja nicht auf die Schulter klopfen, aber ich ziehe seit einigen Jahren öfter selbst die Bremse, als dass mein Körper das macht. Mhm. Und das ist, glaube ich, super wichtig, dass wir einfach verstehen, dass wir keine Maschinen sind und dass auch unsere Tage nur 24 Stunden haben. Und dass mein Leben schon ganz schön voll ist mit zwei Kindern, Profisportler, Unternehmerin, Autorin, Ehefrau.
Das ist sehr vielschichtig, aber das umso wichtiger ist ja, das zu managen. Aber ich kann mich dieses Grenzgängertum ist ja, der Kopf sagt dir oft, ja, passt schon. Und dann macht man es halt, gell? Bis der Körper irgendwann mal sagt, ey, wenn du nichts freiwillig machst, dann bist du halt mal wieder erkältet. Das fand ich immer dann so cool. Also zeitlang, ich komme ja immer in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen. Wenn du 2 Kilo zu wenig hattest oder wenn dann wieder wenn es sich mal da niedergelegt hat. Aber dieses Grenzgängertum, was kannst du den Menschen da mitgeben?
Seid nett zu euch.
Aber das ist jetzt natürlich ein Begriff mit dem
Brief nett. Nein, aber das ist so wichtig.
Aber ganz konkret.
Weil ich war nicht nett zu mir. Ich habe mich einfach, ich bin immer noch, ich kann hart sein, weil ich bin auch Spitzensportlerin und von nichts kommt nichts. Ich brauche die Disziplin, ich brauche mein Bauchmuskel-Core-Training, mein Functional-Training, ich brauche mein Yoga, also ich muss mir auch in den Arsch treten, das kommt nicht einfach von selber, dass ich aufstehe und mich sofort nichts lieber tue, als dass ich sowas mache. Aber ich rede viel netter mit mir selbst. Und auch wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich nett zu mir sein.
Kannst du mal definieren, was du unter nett, weil in allgemeiner Sprachgut ist nett immer sowas wie nichts sagen, weißt du? Und ich weiß, wie du es meinst.
Nein, ich kann mich in den Arm nehmen.
Okay.
Ich kann auch wirklich so sitzen und sagen, hey, passt schon. Und wenn du es nicht schaffst, ist auch okay. Weil ich bin ja jetzt wieder in der Situation. 3-mal darf man glauben, was mein Ziel ist, also raten, was mein Ziel ist. Natürlich will ich wieder da hoch. Aber wenn nicht, ja, bin ich deswegen weniger wert. Und diese Frage hätte ich mir früher nicht gestellt. Natürlich bin ich nicht weniger wert. Alles, was jetzt kommt, rein sportlich gesehen, auch von außen betrachtet, ist the cherry on the top.
Das ist wichtig zu verstehen, dass es ein Prozess ist, da hinzukommen, überhaupt so zu denken. Ne? Weil letztendlich ist ja immer, wenn du erfolgreich bist, du kennst ja Egon und Willi. Sagen die dir noch was?
Egon und Willi. Spiel. Ich glaube, ich muss aber dazu sagen, Erfolg hat nicht nur was mit Medaillen zu tun, sondern ich finde auch, ich bewundere jede Mutter, die ihr Leben wuppt. Also ich finde jeden Lebensbereich beeindruckend, wenn man da einfach einen guten Job macht. Das ist für mich Erfolg. Natürlich gibt es für mich als Spitzensportlerin so Meilensteine, an denen ich mich orientieren kann, wo ich sage, das würde ich gerne nochmal erreichen. Aber das Leben geht so verdammt schnell vorbei und ich habe 2 junge Kinder und denke mir, wo bleibt die Zeit? Und manchmal denke ich mir jetzt schon, will ich das alles so noch? Und ich bin dankbar, dass ich diese Gedanken habe, weil ich kann sie ja beeinflussen, wie ich es mache.
Das Spannende ist ja, seit es ja auch offen ist, dass wir zusammenarbeiten, habe ich ja immer so ein paar auch mit Unternehmerinnen zu tun. Und was, weißt du, was ist die meistgestellte Frage ist? Ist die tatsächlich so? Weißt, bist du, ne, das, was du so redest und so, ist immer so, weil du glaubst gar nicht, wie viel Frauen, wie viele Unternehmerinnen das dich bewundern. Ich weiß gar nicht, ob das dir bewusst ist. Deshalb ist es wichtig, es auch mal zu sagen, aber was macht das mit dir, wenn du es denn hörst? Weil es sind wirklich gestandene Unternehmerinnen, wo du sagst, boah, die Jessica von Bredon, ist die tatsächlich so? Ist ja Wahnsinn, ich würde auch gerne mal so sein. Du bist da ein unglaubliches Vorbild für so viele Menschen und ich glaube, das ist wichtig, das auch zu wissen. Deshalb nehmen ja auch so viele teil. Überleg mal, wie viele haben dir geschrieben nach Diallo?
Sehr viele. Mehr als nach Olympia.
Mehr als nach Olympiasieg, ne? Also das ist schon krass, ne? Was macht es mit dir, wenn du so hörst, dass viele erfolgreiche Unternehmerinnen so dich als Vorbild haben?
Das freut mich. Aber ich bin wahrscheinlich gar nicht so anders als die.
Och, ich weiß, ich meine, du bist schon verdammt reflektiert und
ich bin
deine
reflektiert.
Einstellungen,
das,
die du hast,
das stimmt.
Das ist schon nicht so alltäglich. Und ich glaube, weißt, wir haben ja schon öfters auch mal drüber geredet, du machst ja ab und zu mal eine Keynote-Speakerin und so. Ne?
Das ist zum Beispiel was total Lustiges. Da bin ich ja so reingestolpert, weil irgendwer mich mal gebucht hat und ich habe mich ja so, Entschuldigung, wieder mal von außen angeschissen, weil ich nicht wusste, wie ich das machen soll. Und dann denke ich mir, ja, irgendwie kann ich mir dann da schon vertrauen. Ich glaube, ich habe ein gutes Vertrauen in mich und meine Ressourcen, dass ich auf die dann zurückgreifen kann in diesen angespannten Momenten, sage ich jetzt mal. Das kommt aber vom Leistungssport wahrscheinlich.
Das ist sicherlich der Tunnel, aber die Zweifel sind da. Ne?
Ich muss, ja, natürlich.
Ich muss nächste Woche auch irgendwo ein Seminar geben und denke auch schon, um Gottes Willen.
Das Schlimmste sind die Tage davor, wenn du überhaupt nicht weißt, worüber du sprechen möchtest.
Genau, und wo du dann überlegst, welche Krankheit du jetzt kreieren sollst, dass vielleicht doch noch was dazwischen kommt. Ne?
Ja, das ist tatsächlich eine unangenehme Situation. Und wenn ich es dann geschafft habe und wenn es gut war, dann bin ich aber irgendwie auch stolz und freue mich, dass ich das gut hingekriegt habe.
Man muss halt immer irgendwie gucken, dass man eine Challenge draufpackt, ne?
Ja, aber da bin ich auch immer so zweigeteilt, weil einerseits denke ich mir, ey, wie viele Challenges brauchst du eigentlich noch in deinem Leben?
Dein Leben besteht aus Challenges.
Dann denke ich mir, okay, das ist part of the game. Und ich habe mir das früher immer so vorgestellt, dass ich das auch nach meiner aktiven Zeit wirklich mehr machen möchte, diese Keynotes, weil ich mich darin sehe und weil mich grundsätzlich dieses Thema mentale Stärke und diese Psychologie dahinter fasziniert. Aber wenn ich das jetzt schon ein, zweimal im Jahr üben kann, ist es ja umso besser.
Du nimmst die Menschen ja mit, weil jeder, der dich gehört hat, ist begeistert von dir. Also auch da hast du ja diese natürliche Begabung irgendwo, ne? Weil du redest ja vor allen Dingen über Ängste, über Scheißmomente. Das trauen sich die meisten ja gar nicht.
Und vielleicht helfe ich denen dadurch, weil ich einfach ehrlich bin.
Unbedingt. Das ist ja auch mit der Sinn von diesem Podcast, so dass wir heute sitzen, dass wir eben möglichst vielen Menschen auch helfen können, sich selber besser zu verstehen und eben Hilfe zur Selbsthilfe irgendwo auch zu geben.
Ja.
Weil dann bist du natürlich schon, hast du eine große Vorbildfunktion irgendwo auch.
Okay.
Wie sieht es denn, dieses Grenzgängertum? Ich meine, du hast ja auch einen Hang zum Extremen, ne?
Definiert es?
Naja, wenn du was machst, mach's richtig und dann bist du und geht nicht mehr. Also bis zur maximalen Leistungsgrenze.
Also was Sit-Ups angeht, nicht.
Na, das.
Aber ich mach's.
Da hast du ja auch keinen Sinn. Apropos, kannst du dich noch erinnern, als wir angefangen haben, vor vielen, vielen Jahren gesagt haben, hey Jesse, du musst was für deinen Körper tun. Ich werde den ja, entgeisterten Blick niemals vergessen.
Und dann kam aber die Idee mit der Online-Plattform, mit Dressurfit, dann hast du erstmal die Bremse rein können. Ich sagte, jetzt verzettel dich nicht. Aber das habe ich dann ja auch wieder gebraucht, die Challenge, dass wenn ich was mache, dann mache ich es auch gleich gescheit. Und jetzt haben wir da eine riesen Bewegung reingekriegt, Dressurfit.
Und jeder denkt, du bist dann schon immer die Fitness-Guru gewesen. Ich kann mich noch erinnern, kannst du erinnern, wie was es für ein Battle am Anfang war, überhaupt was für deinen Körper zu machen?
Ich war immer schlank und ich bin immer schön auf dem Pferd gesessen, als du mich kennengelernt
das
hast.
Das ist so.
Aber klar, reite ich mit Sicherheit noch viel besser, seitdem ich aktiv mich noch mehr mit meinem Körper auseinandersetze.
Wie war das dann mit dem Thema Schwangerwerden für dich?
Wie genau meinst du das?
Naja, du hast einerseits hast du es ja genossen, so, ne?
Anna, das fand ich furchtbar, das Schwangersein. Also ich fand es wunderbar, was mein Körper da leistet, aber das Schwangersein ist jetzt nichts,
echt?
Was ich gefeiert habe.
Also feiern nicht, aber.
Es gibt ja viele Frauen, die sagen, es ist so wahnsinnig toll, schwanger zu sein. Und ich fand das wunderbar und aufregend und fand das total crazy, was da in meinem Körper passiert. Aber ich war auch wahnsinnig froh, als ich meinen Körper dann wieder für mich hatte. Und,
hattest du auch ein bisschen Schiss, dass da irgendwie was übrig bleibt, dass du immer so reiten kannst?
Nö. Hatte ich zum Glück nicht. Ich hatte nur, wie du weißt, zwischen meinem ersten und meinem zweiten Kind einen Abgang in der 10. Woche und der hat mich schon ganz schön aus der Bahn geworfen. Und da habe ich dann schon viel mehr Angst gehabt in der zweiten Schwangerschaft, weil ich plötzlich nicht mehr mit dieser Naivität und Leichtigkeit, also ich würde es nicht Naivität nennen, sondern mit dieser Leichtigkeit reingegangen bin, weil ich plötzlich wusste, wie es alles am seidenen Faden hängt und das gar nicht selbstverständlich ist. Da hatte ich ein bisschen mehr Angst grundsätzlich in der zweiten Schwangerschaft. Vielleicht war ich dann aber auch demütiger, was das Teilen meines Körpers betroffen hat.
Das ist ein cooler Begriff, das Teilen des eigenen Körpers.
Ja, das hat sich aber auch so angefühlt und ich habe auch beiden Kindern die Untermiete 2 Wochen früher gekündigt. Und die sind auch beide pünktlich 2 Wochen vorher raus vor Termin, was genau zur perfekten Zeit war, weil ab da war es ja normal und nicht zu früh. Das war schon gut. Aber es war kein Kaiserschnitt, also es ist nicht so, dass ich das geplant hatte.
Ja, du erinnerst
ich
dich.
Mit ihnen ersten, kommuniziert.
Vor der ersten hast du ja gedacht, boah, will ich, dass es. Ich kann mich nur erinnern, dass man, habe es kurz zuvor noch telefoniert, boah, eigentlich will ich ja, so, ob ich das so ein Kind normal zur Welt kommt und sowas.
Ich hatte schon ein bisschen Schiss davor dann, ja.
Und einen Tag später rufst du an, ja, es ist geschlüpft. Es ist einfach so rausgekommen.
Ne? Ja, so einfach war es nicht. Da können Männer wirklich nicht mit Frauen drüber reden.
Aber ich muss eins machen, da hast du vollkommen recht. Aber trotzdem, also ich bin ja auch vierfacher Papa. Ne?
Ja, aber du hast kein Kind selbst auf die Welt gebracht.
Und ich habe wirklich mega Respekt und Hochachtung vor jeder Frau.
Und es ist nicht so einfach geschlüpft.
Ich war viermal dabei mit, glaube ich, 3-mal Komplikationen, wo ich dann nicht dabei sein durfte. Und ich, also überhaupt Kinderziehung, Kind auf die Welt bringen, also. Da würden wir Männer gnadenlos versagen. Ne?
Ja.
Aber sag mal, apropos, erfolgreich reiten tun ja mal Dressurreiten meistens Frauen.
Mein Bruder beweist das Gegenteil.
Na gut, ist einer der wenigen Männer. Ne?
Also es gibt im Springsport sehr viele Männer.
Im Springsport schon? Warum hat es da mehr? Warum
hat's? Ich glaube, das hat schon auch was mit Mut zu tun.
Hat sich das nie gereizt, Springreiten?
Doch. Aber ich glaube, spätestens seitdem ich Mama bin, hätte ich mich nicht mehr so getraut. Es hat was mit mir gemacht, hormonell bin ich nicht mehr so. Weil ich war schon sehr mutig immer. Ich glaube, ich hätte auch Springreiterin sein können. Die Basis war immer die Dressur und ich habe mich einfach ziemlich schnell, ziemlich gut entwickelt in der Dressur. Mhm. Und dann habe ich es auch nicht mehr in Frage gestellt, ob ich da noch was anderes dranhängen möchte. Aber jetzt könnte ich mir es gar nicht mehr vorstellen.
Echt?
Ich bin schissriger geworden. Aber ich bin kein Schisser, weil ich galoppiere ja auch mit meinen Pferden durch den Wald und liebt es auf der Rennbahn und da kriege ich auch keine Angst, wenn die mal einen Bocksprung machen. Aber
du weißt ja, Zweifel und Ängste sind von uns HSPlern ständige Begleiter irgendwo.
Ja, und aber auch Beschützer, weil wenn ich auch, vor nichts Angst hätte, würde ich ja lauter Schmarrn machen.
Ja, da kommt dann wieder das Grenzgängertum durch.
Ja.
Kannst du dir denn vorstellen, außerhalb vom Reiten irgendwas zu tun, in Richtung, wo du mehr so auch neue Grenzen an dir erfährst?
Ich habe ja jetzt gerade selber eine Coaching-Ausbildung abgeschlossen und interessiere mich wahnsinnig für dieses psychologische Thema, auch außerhalb des Reitsports, und starte jetzt mit einem ganz spannenden Projekt auch für Kinder, wo es darum geht, die Emotionen benennen und mit denen auch arbeiten zu können. Das ist was mich begeistert, aber es ist nicht bei mir so, dass ich sage, ich mache jetzt erst nur Spitzensport und Mama und Unternehmerin, sondern irgendwie bin ich schon ein bisschen crazy, ja.
Nö, das ist normal von HSPler, weil du brauchst immer wieder Neues.
Ich habe auch das Gefühl, und so blöd es klingt, gell, aber allein durch diese Coaching-Ausbildung, die ich jetzt da gemacht habe, das hält mich ja auch weg von Social Media oder vom Fernseher. Also das ist ja viel sinnvoller genutzt, meine Zeit, wenn ich mich mit was füttere, was mich weiterentwickelt. Mhm. Und da bin ich immer ganz dankbar, dass ich jetzt das mache und nicht an meinem Handy hänge abends.
Und sag mal, die Frage war ja so was Extremes, irgendwas zu machen. Hast du da irgendwie mal Bock drauf? Keine Ahnung, Free Climbing?
Nein.
Ist dann praktisch mit Max Sportwagen schnell zu fahren schon das Maximum an Extreme?
Ich will, glaube ich, eine Pferdesafari machen. Also so im Outback mit Pferden reiten. Und ich will aber nicht aus dem Flugzeug springen. Ich will kein Bungee-Jumping machen. Ich will nichts Lebensbedrohliches. Gut, Horse Safari kann es jetzt auch sagen, könnte gefährlich sein, aber irgendwie fühle ich mich mit Pferd zusammen ja auch wieder sicher. Brauche ich irgendwie in dem Leben nicht mehr. Ich habe genug Action, so schon in meinem Leben.
Wann planst du das, so eine Safari?
Ich hatte lustigerweise genau jetzt, hier und heute, eine Einladung in Afrika.
Nein.
For free eine 5-tägige Safari zu machen.
Hab's for free?
Dir unter anderem abgesagt. Oh. Und nein, wirklich, jetzt gerade. Und ich habe denen geschrieben, dass sie mich bitte wieder fragen sollen, dass das auf meiner Bucketlist steht. Aber es kann noch 2, 3, 4 Jahre dauern.
Also willst du schon noch vorher L.A. abwarten?
Es hat nicht unbedingt was mit L.A. zu tun. Vielleicht mache ich es auch nächstes Jahr, weil Südafrika steht nächstes Jahr auf meiner Liste.
Was fasziniert dich an Südafrika?
Ich war da schon mal, aber nur für ein Wochenende auf einer Hochzeit.
Okay.
Und ich fand das schon ganz besonders. Auch das Licht und der Ort, der hat was. Also ich war da in Kapstadt, in der Nähe von Kapstadt und fand das richtig toll und es zieht mich dahin zurück. Unter anderem auch für dieses Earthchild Project, was ich die Tage kennengelernt habe über die Laura Seiler. Das würde ich mir gerne mal auch anschauen. Es sind die Tiere, die mich interessieren. Auch wir spenden sehr viel auch von den Einnahmen von unserem Aubi Life, was wir öfter haben. Aber es sind eben auch, seitdem ich Mama bin, die Kinder, die mich faszinieren und wo ich auch was weitergeben möchte.
Wie wichtig ist es denn, das Kinder und andere Menschen teilhaben zu lassen an dir, an deinem Leben, an deinem Werdegang?
Mache ich ja im Moment, also jetzt mache ich es direkt durch Social Media. Ich glaube, da kann ich sehr viele Kinder auch inspirieren. Mhm. Und der Rolle bin ich mir schon bewusst, also dass ich Vorbildfunktion für Mädchen oder für Jungs, für Jugendliche bin. Aber ich weiß nicht, ob ich sagen kann, wie wichtig es mir ist. Mir ist wichtig, dass ich das richtige Vorbild bin, aber das kann ich ja auch nur sein, wenn ich selbst bin. Ich kann mich ja nicht verstellen, um irgendeine Rolle zu spielen. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, zu seinen Stärken, aber auch zu seinen Schwächen zu stehen und authentisch den Weg zu gehen. Und mir ist einfach unfassbar wichtig, dass wir, wenn wir mit Tieren arbeiten, dass wir die Tiere einfach richtig, 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 richtig gut behandeln und dass wir denen ein geiles Leben bieten. Denn das ist die Voraussetzung für mich, für unseren Sport. Und da bin ich schon, da habe ich schon eine Challenge, wenn ich so oder wir Reiter so allgemein von der Öffentlichkeit angefeindet werden, weil wir mit Tieren arbeiten, wo ich mir denke, hey, ihr wisst ja gar nicht, wie wir uns unseren Allerwertesten aufreißen, damit wir denen das bestmögliche Leben ermöglichen. Natürlich mit Koppel, sozialem Kontakt. Aber da werde ich auch gleichzeitig getriggert, weil ich esse seit meinem 4. Lebensjahr kein Fleisch, aber andere Menschen zeigen dann mit dem Finger auf mir und sagen, hey, das geht nicht, was ihr da mit den Pferden macht. Und ich weiß, was wir mit den Pferden machen und die Pferde haben Bock auf Anerkennung. Und gleichzeitig essen sie dann bei nächster Gelegenheit ihr Steak.
Was macht es dann für dich, wenn dann solche Videos wie damals vor Olympia oder dir immer wieder dann durchgereicht werden, wie eben Reiter Pferde entsprechend behandeln?
Ich werde wütend. Also nicht nur für das Pferd, sondern einfach, weil das genau der Grund ist, warum ich mich für unseren Sport dann auch schäme. Weil genauso wenig, wie wir mit Tieren schlecht umgehen sollten, sollten wir mit Kindern schlecht umgehen. Und es gibt einfach in jedem Lebensbereich schwarze Schafe. Und wenn die diese Pferde nicht ordentlich behandeln dann macht mich das einfach wütend. Vor allen Dingen für das Pferd, aber auch, weil unser Sport in ein Licht gerückt wird, das nicht der Realität entspricht. Zumindest nicht so, wie ich ihn lebe und auch zum Glück in vielen Stellen erleben darf. Mhm. Aber klar, es gibt nicht nur schöne Bilder. Also das ist schon auch scheiße.
In meinem Endeffekt ist so, würdest du mir zustimmen, dass du brauchst, wie die Luft zum Atmen, verschiedene Projekte mit der Speerspitze reiten.
Offensichtlich.
Auch wenn du oft hörst, ja, mach nicht so viel und
ja,
ein Ritter auf der Rasierklinge.
Menschen, die mich lieben, wollen mich auch davon abhalten, aber ich kann, wenn mich was begeistert, dann folge ich dem Instinkt. Mhm. Und wenn ich auf die Schnauze falle, dann übernehme ich die Verantwortung dafür.
Aber es ist für dich okay und du würdest auch anderen HSPlern dazu raten, okay, mach ruhig mehr im Rahmen deiner Grenzen.
Ich glaube, was wir am meisten bereuen in unserem Leben, wenn wir sterben, ist, was wir nicht probiert haben.
Weißt du, es gibt einfach zu wenig Leute wie du jetzt, die sagen, es ist völlig okay, viele Dinge zu machen, weil meistens wirst du zu überzeugt oder erzogen, mach eins und ist richtig. Und es ist sicherlich auch einer deiner Erfolgsfaktoren, dass du eben nicht auf Reiten angewiesen bist, sondern in vielerlei Hinsicht einfach nur unterwegs bist und da auch Dinge bewegst und bewirkst. Und das macht sicherlich beim Reiten auch einfacher dann oder unterstützt oder zumindest nicht schädlich, oder ne, dass du da halt die Vielschichtigkeit einfach auch hast.
Der Witz ist, in dem Moment, wo ich reite, reite ich.
Ja.
Und das ist eine Eigenschaft, die ich mir antrainiert habe. Ich kann so dermaßen in der Präsenz sein. Und das konnte ich nicht immer. Und das verliert man auch mal wieder, wenn man sich nicht darauf konzentriert. So. Also es gibt Phasen, da bin ich einfach nicht fokussiert, nicht konzentriert. Aber ich würde sagen, mittlerweile zu 85-90% bin ich voll da. Vor allen Dingen, wenn ich das mache, was mir wichtig ist.
Das ist ein spannendes Thema, weil du hast ja deine Rituale, ne? Und Rituale sind ja letztendlich dazu da, um Sicherheiten aufzubauen und eine gewisse Form der Kontrolle auch aufzubauen über das, was anschließend kommt. Magst du da noch was erzählen, so vor Wettkämpfen?
Ja, es ist sehr spannend gerade, weil ich habe meine Tools und meine Rituale, wo ich weiß, die funktionieren für mich. Und mit der Dalera war das über so viele Jahre so eingegroovt, dass wir auch genau wussten, also wir, meine ich jetzt das engste Team um die Dalera und mich, welche Rituale für die Dalera optimal sind. Und jetzt habe ich mit dem Diallo eigene Rituale schon entwickelt über das letzte Jahr. Und jetzt entwickle ich mit der Kismet wieder Rituale und das ist wieder völlig anders. Mhm. Also das heißt, es ist auch spannend, weil bei mir geht es ja nicht nur um mich, sondern eben auch um das Pferd. Welche Rituale, und bei Ritualen rede ich davon, wie viel länger vorher füttern, nochmal extra, wann nochmal spazieren gehen, schon vorher das Viereck zeigen, besser an der Hand oder unterm Sattel. Braucht es einen Pipi-Walk, den hatte ich bei der Dalera immer, dass sie nochmal Wasser lässt vorher. Das sind so Sachen, die mir am Ende ja auch Sicherheit geben. Aber ich habe auch gespürt, dass es der Dalera Sicherheit gegeben hat. Die wusste schon morgens, ist heute Prüfungstag oder nicht.
Und du schreibst aber auch alles am Tag vorher.
Ich schreibe alles auf,
genau. Genau. Also du machst praktisch ein Timetable.
Genau, und jetzt im Moment ist es aber so, dass ich noch nicht weiß, was der optimale Ablauf ist. Deswegen halte ich das auch alles schriftlich fest, wie wir es gemacht haben. Und resümiere dann im Anschluss, war es gut, war es besser oder war es schlechter als beim letzten Mal und was können wir beim nächsten Mal nochmal probieren?
Also immer auch da wieder den Drang nach Entwicklung, aber ändert sich dann dein Rituale auch oder sind die immer gleich, nur das vom Pferd ändert sich?
Naja, die ändern sich dahingehend, dass ich meinen Hauptteil jetzt schon vorm Einflechten mache, weil bei uns jetzt das Einflechten, also sprich das Zöpfeflechten der Mähne, näher zum Reiten schiebt, weil sie da äppelt und sie traut sich, wie die Dalera anfangs, nicht beim Reiten zu äppeln. Also wollen wir, dass sie möglichst spät äppelt, also muss ich das alles so ein bisschen nach hinten verschieben. Und wenn es bei mir eine Meditation, Yoga oder irgendwas braucht, habe ich dann zwischen dem Einflechten und dem Aufsteigen nicht mehr die Zeit. Mhm. Also ist es dann wichtig, dass ich das vorher mache.
Was ist denn für dich dann der Unterschied zwischen Anspruch und Perfektion?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich bin anspruchsvoller, aber ich habe mich von Perfektionismus schon lange verabschiedet. Weil für mich, ich habe noch keinen perfekten Ritt entdeckt von mir.
Steffi Graf war ja immer beseelt von ihrem perfekten Match. Und ich glaube, es hatte eins damals gegen Sanchez, 12-0 im Finale. Aber weil viele sagen ja von sich selber oder mischen ja das Perfektion und Anspruch in eins. Ne? Anspruch, HSPler, immer besser, wie Entwicklung ist ja mitgegeben. Mhm. Ne? Und Perfektion, da kommt dann oft so die Angst vor Fehler dazu. Also möglichst alles kontrollieren, damit keine Fehler ist.
Ich sage mir meistens, es muss nicht perfekt sein.
Okay.
Und das entspannt mich dann auch und erlaubt mir, besser zu sein.
Ja, das ist eine wichtige Botschaft für HSPler draußen, ne? Den Unterschied zu machen, was ist jetzt Anspruch und was ist Perfektion und wo wird dann Anspruch, was mich fördert und fordert und Perfektion, was mich killt. Ne?
Ja.
Das sind viele Botschaften, liebe Jessie. Wenn du irgendwann mal stirbst, was soll denn auf deinem Grabstein stehen?
Das kann ich dir jetzt nicht so schnell beantworten.
Musste aber, ja auch nicht.
Aber ich glaube, eins meiner Hauptsprüche ist, just do it. Das ist zwar auch ein Slogan von der Marke, aber just do it.
Das ist das, was du dann irgendwann mal praktisch auf deinem...
Nein, das habe ich wahrscheinlich nicht auf meinem Grabstein. Aber das ist was ich gerne mitgeben würde. Weil am Ende bereuen wir die Sachen, die wir nicht gemacht haben.
Welche Musik würdest du auf deiner Beerdigung
oh
wünschen?
Oh Gott.
Hat schon seinen Grund.
Mein Lieblingslied aktuell ist von Bobby Brown, I Got You. Das ist meine gute Laune Musik.
Da hast du dann auch so immer den Repeater dazu drin, dass du es dann immer wieder hörst?
Ja, auf dem Weg zur Schule, wenn ich die Kids morgens rausschmeiße, tanzen wir im Auto.
Nein.
Ja, jeder darf sich ein Lied wünschen und wenn ich mir ein Lied wünschen darf, dann ist es das.
Okay, und deine Kinder, was wünschen die sich?
Der Moritz meistens das Lied von Max Verstappen und die meine Tochter, ich bin ein Einhorn.
Nein.
Ja. Und je nachdem geht bei uns der Partybus morgens los.
Hast du das so eingeführt, hat sich so ergeben oder war das
eine
bewusste Geschichte?
Ich habe das irgendwann gefragt, jeder darf sich ein Lied wünschen und dann spielen wir das. Und der Moritz möchte auch manchmal das von Manuel Neuer hören oder... Ganz verrückte Lieder. Der schnappt irgendwas auf und dann will er, dass ich das spiele.
Jessie, wenn man jetzt überlegt, okay, so dieses Thema HSP, drei Main Keys, die du jetzt HSP dann mitgeben wollen würdest.
Offene Kommunikation.
Konkret, das heißt über dich und deine Befindlichkeit.
Über das Kommunizieren, was ich fühle und wenn ich Rückzug brauche, dass ich das kommuniziere und dazu stehe. Das ist das Zweite, zu mir, meinen Gefühlen und dem, was ich empfinde, zu stehen und das eben zu kommunizieren, ist das Zweite. Und Dritte, du kennst mich fast so gut wie ich mich. Was würdest du als Drittes sagen?
Bei mir? Ach, da fallen mir so viele ein, aber die würden dir nicht gefallen.
Das Dritte ist, glaube ich, liebevolle Selbstannahme. Dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses Nettsein. Einfach, das ist was, was mir so viel geholfen hat, die letzten 2, 3 Jahre, so 2 Jahre. Vorher habe ich das noch nicht so gekonnt. Dass ich einfach netter zu mir bin.
Und was ist das Thema, wo du immer wieder aufpassen musst, dass du nicht in die gleiche Falle reintappst?
Too much. Dass ich rechtzeitig mir Raum für mich schaffe und auch Zeit für Regeneration einplanen.
Apropos, was machst du denn für Recovery?
Wann oder wo?
Wann, wo, wie? Was ist für dich Recovery?
Also ich kann das auf Stunden schaffen, wenn ich einfach mal alleine bin.
Also auch und dieses Allein, der Rückzug zu
genau,
dir selbst.
Genau, ich brauche Rückzug. Schlafen ist für mich unfassbar wichtig. Und ich merke, wenn ich nicht genug schlafe, dass ich das 1, 2 Tage aushalte, aber dann geht es sich schon nicht mehr aus. Also ich brauche einfach meine 8 Stunden Schlaf Und wenn ich das nicht regelmäßig durchhalte oder dann mittags mich nochmal kurz hinlege und wenn es nur 10 Minuten sind, dann muss ich schon aufpassen. Und das, da muss ich viel vorsichtiger noch werden.
Ist da Max und dein Mann so ein Regulativ oder ist das?
Nee, der ist ja den ganzen Tag nicht da.
Okay, gut.
Der arbeitet ja.
Meinst du, er braucht auch das Regulativ? Managen. Okay, gut.
Ja.
Liebe Jessie, zum Schluss soll es ja immer, sollen immer die Menschen das Wort haben, die zu mir kommen, indem sie mich was fragen oder was wissen wollen. Hast du noch irgendwas, was du mich fragen möchtest?
Was ist dein Entwicklungsgebiet, auf dem du gerade arbeitest?
Also erstens das dritte Buch zu finishen, das vierte vorzubereiten, eine Community für HSPler aufzubauen, jemanden dazu zu finden, der mir da hilft, weil ich bin, wenn du mir ein leeres Blatt gibst, kann ich wenig damit anfangen. Wenn du mir aber ein Blatt gibst, was draufsteht, das kann ich immer besser machen. Das sind so die Hauptprojekte zum einen und zum zweiten natürlich Recovery.
Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Grenzgänger.
Oh, voll. Voll. Ich rede dann immer schlau daher. Ne? So, das ist so wie der Schuhmacher mit seinen eigenen Schuhen und so. Ne? Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, zu sagen, hey, Recovery. Und dass ich die verschiedenen Facetten von mir auch mit Leben fülle. Aber das kennst du oder kennen wir beide viel zu gut. Wenn man was gern macht, dann macht man halt auch gern viel.
Voll, und das ist ja auch das Schöne, wenn man für was begeistert ist, ja, dass man dann auch irgendwie so eine Art Superkraft entwickelt, dass man voll das auch noch schafft.
Und das ist ja, da können wir beide dankbar sein. Wir leben beide unsere Berufung, wir haben beide unser Hobby zum Beruf machen dürfen, wir können beide gut davon leben. Wir können beide, du noch viel mehr wie ich, Menschen inspirieren. Ne?
Wieso, du kannst doch auch sehr viele Menschen inspirieren.
Ja.
Das machst du ja tagtäglich.
Ich wünsche mir, ich könnte es noch mehr. Ich würde mir wünschen, ich könnte in deutschen Führungslandschaften, in Profisport noch mehr Einfluss nehmen, dass viele Talente, die wir einfach haben, dann auch tatsächlich dahin kommen können, wo sie hingehören. Ne?
Vielleicht hilft der Podcast.
Würde mich freuen. Jessie, vielen lieben Dank, dass du da bist.
Gerne.
Und ich bin froh, dass, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, vor allem über Dinge zu reden, wo du, glaube ich, in anderen Podcasts noch nicht gesprochen hast, die ein bisschen anders sind. Und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal zusammensitzen und dann über neue Themen des HSP-Seins reden.
Machen wir. Danke,
Holger. Vielen Dank.